Was für eine Erleichterung. Ja, ich grüße euch in dieser historischen Stunde. So sehen wir uns zum ersten Mal. Es ändert sich aber nichts in unserem Verhältnis zu Gott. Und ich würde in Anknüpfung an das alles, was wir so erleben, heute über ein wichtiges Thema sprechen. Da ist eine gewisse Analogie, die würde ich gern aufgreifen und schauen, was sie mit uns macht. Ich lese den Text aus Kolosser 3 von 1 bis 6. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich zeigen wird, dann werdet ihr auch im Licht stehen mit ihm in Herrlichkeit. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Liebe Geschwister, wir können in diesen Corona-Zeiten eine Menge lernen über den Menschen und sein Reaktionsfeld. Es ist wichtig, dass man mal ganz neu hinhört, wie der Mensch geschaffen ist und wie er in einem Zeitraum elementarer Einschränkungen, kaum Kontakte, Mundschutz, Abstand, Distanz an allen Stellen, wie der Mensch auf Dauer darauf reagiert und was es mit ihm macht und welche Sehnsüchte eine solche Zeit in ihm freisetzt. Und da beobachtet man zunehmend, dass der Mensch, die Menschheit kann man fast sagen, denn das betrifft ja den ganzen Globus, dass wir uns alle sehnen nach Normalität. Wir alle sehnen uns nach dem Natürlichen, nach dem schönen Frühling, nach den grünen Bäumen, nach den bunten Blumen, nach dem Wasser. Wir sehnen uns nach menschlichen Kontakten. Wir spüren, wie der Mensch elementar ein soziales Wesen ist und dass er auf Dauer nicht ohne Schaden auf Distanz leben kann. Besonders auch Kinder, die man wochenlang einsperrt, sind seelisch gefährdet. Das heißt, es steckt in uns eine elementare Kraft, die uns mit dem Natürlichen verbindet. Und man kann nicht ohne Not das Natürliche vom Menschlichen trennen. Wir leben hoffentlich in diesem Sinne in einer Ausnahmesituation, die sich bald ändert. Aber für mich ist das eine Anknüpfung, eine Analogie, ein Vergleich für eine ganz andere Ebene, die hier in einer wunderbaren Weise dargestellt wird, wenn hier steht, so ihr nun mit Christus auferstanden seid, das heißt neues Leben empfangen habt, mit dem Auferstandenen und dem ewigen Gott verbunden seid, dann gehört es zum Normalen, dass ihr das Obere sucht. Dass ihr die Dinge sucht, die oben sind und nicht die unten sind. Es ist Normalität, dass sich der Wiedergeborene, der erlöste Christ nach einer anderen Welt sehnt als nach dieser pervertierten, nach dieser sündhaften, nach dieser gewalttätigen, nach dieser sterblichen Welt und Menschheit, die uns ja Tag für Tag umgibt. Und auch wir Christen stecken in dieser Welt mit all ihren Begrenzungen, die es ja in jeder Beziehung gibt. Ich hatte vor 2 Tagen die Ansprache auf einer Beerdigung zu übernehmen von einer Lehrerin, gerade mal 67, und die ist innerhalb von 3 Tagen gestorben. Der Mann ist so schockiert, der hat einen Kreislaufkollaps bekommen und ist die Treppe runtergefallen und hat sich alles hier zerbrochen im Gesicht und liegt im Krankenhaus und konnte nicht bei der Beerdigung dabei sein. Das ist die Realität, ihr Lieben, die manchmal brutal unseren Alltag quert. Aber das geschieht jeden Augenblick überall in der Welt. Und nun werden wir heute Morgen als Jünger Jesu aufgefordert, seid nun mit, die ihr mit Christus auferstanden seid, sucht, was oben oder was droben ist. Man könnte im ersten Moment sich fragen, ja, ist das nicht total weltfremd, die wir doch mitten in dieser Welt leben? Wie kann man eine solche Aussage, eine Aufforderung, einen solchen Imperativ in die Gemeinden ja aller Zeiten hineinstellen, sucht, was droben ist, was ja gar nicht real fassbar zu sein scheint. Uns interessieren doch ganz andere Dinge, junge Leute, die Schule, möglicherweise auch nicht, vielleicht das Motorrad oder das Auto oder der Urlaub. Es gibt 100.000 Dinge, die uns auf dieser Welt interessieren. Die Gravitationskraft dieser Erde ist total und gewaltig und alles zieht uns auf diese Erde und hält uns fest, auch uns Christen. Darum, ihr Lieben, das ist sehr wichtig zu verstehen, ist diese Aussage ein Imperativ, eine Aufforderung, lasst euch von der Anziehungskraft dieser Erde, dieser Welt und ihrem Geist nicht so an die Erde fesseln, dass ihr für das Leben mit Gott überhaupt nicht mehr frei und offen seid. Wir brauchen also dringendst diese Aufforderung, sucht, was droben ist, denn das entspricht dem ewigen Leben. Das entspricht eurer Erlösung. Das entspricht eurer Nachfolge Christi. Dafür sind wir geschaffen. Und wir erleben ja hier auf der Erde nur eine Art Präludium, ein kurzes Vorspiel und dann beginnt die Hauptrolle in der himmlischen Welt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ihr Lieben, welche Generation muss das mehr lernen als die unsere? Und wir sind gerade dabei, dass Gott zulässt, eine ganze Welt in den Shutdown zu bringen, alles runter, total runterzufahren und uns einfach mal fühlen zu lassen, wie es ist, wenn man keine Musik hören darf, keinen Sport treiben darf, wenn man keine Wanderungen machen kann, keine Berge besteigen, wenn man das alles nicht darf, wenn alles runtergefahren wird und wir sozusagen aus der natürlichen Welt isoliert werden. Wir fühlen uns schlecht, wir fühlen uns krank, wir fühlen uns im Defizit, wir spüren, das ist nicht normal. Und so ist es eigentlich für lebendige Christen unnormal, sich völlig in dieser Welt zu verlieren. Es ist unnormal, dauernd weltlich, irdisch zu denken und die Dinge zu wollen und zu wünschen, die diese Erde bietet. Dieses Wort des Paulus an die Kolosser hat einen tiefen Grund, nämlich auch die Kultur damals hat die Christen gefesselt. Da gab es bestimmte Festtage, bestimmte Feiertage, da gab es bestimmte Gebote für das, was man essen darf oder was man nicht essen darf. Da gab es eine selbsterwählte Frömmigkeit, wie einige Verse vorher steht, mit einer falschen Demut. Es gab also Religion und Kultur in der Antike, die die Christen immer wieder gefesselt und von ihrem eigentlichen Ewigkeitskurs abgelenkt hat. Und das ist heute in unserer Kultur, auch mit den Medien, über die wir verfügen, mit denen wir täglich zu tun haben und die uns in gleicher Weise vielleicht noch mehr als jemals irgendetwas in der Geschichte der Welt zuvor so fesseln kann, dass wir gar keine Gedanken für die Ewigkeit mehr empfinden und alle innere geistliche Sehnsucht erstirbt. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, das heißt, die ihr auch auf den Tod Jesu und auf die Auferstehung Jesu getauft seid, die ihr euer Leben ihm hingegeben habt, wie wir schon sehr schön heute Morgen gehört haben. Wenn wir das bekennen und wenn das unsere neue Lebenssubstanz ist, nämlich das ewige Leben, nicht das biologische, zeitliche, das ja spätestens in meinem Alter vergeht, dann sollten wir uns heute Morgen mit hoher Dringlichkeit fragen, wo stehe ich eigentlich? Wo ist eigentlich die Anziehungskraft in meinem Leben? Zieht mich die Erde an oder zieht mich der Himmel an? Ich finde es einfach sagenhaft, dass das Wort Himmel und Erde in der ganzen Heiligen Schrift immer wieder vorkommt. Es gibt zwei Bedeutungen davon. Die eine ist die kosmologische Bedeutung, nämlich Himmel und Erde meint so viel wie Kosmos. Weil der Hebräer sich nicht abstrakt, sondern konkret ausdrückt, spricht er von Himmel und Erde und meint damit den ganzen, den gesamten Kosmos, den Gott erschaffen hat. Dann gibt es aber auch die Kombination oder die Deutung von Himmel und Erde, nämlich diesseits und jenseits. Das diesseits, das Irdische, das Vergängliche und das Jenseits, das Ewige, das Unvergängliche. Und in dieser Polarität leben wir. Wir leben sozusagen zwischen Himmel und Erde. Es gibt auch ein Lied, glaube ich, von der Zwischenzeit. Vielleicht können wir das noch singen nachher. Ja, wir leben in der Zwischenzeit und wir werden total angezogen von dieser Erde, aber der Geist Gottes zieht auch total aus der anderen Welt uns hin in die himmlische Sphäre. Wir sind also in einem Spannungsfeld jeden Tag und wir brauchen die tägliche innere Entscheidung, welcher Magnetismus soll in meinem Leben bestimmend sein, der irdische oder der ewige, der irdische oder der himmlische. Ich weiß, es ist nicht leicht, wenn man mitten in dieser Welt lebt und man muss arbeiten und Geld verdienen oder muss zur Universität oder in die Schule oder ist im Straßenverkehr unter Berufsstress. Es gibt tausend Dinge, die uns derart abkoppeln von der oberen Welt, buchstäblich distanzieren von der oberen Welt, dass wir am Ende eigentlich nur noch eine Erinnerungsposition an die himmlische Welt haben, an die wir mal geglaubt hatten. Darum ist dieser Imperativ. Der Imperativ bedeutet die Anforderung, die Aufforderung ist ein täglicher himmlischer Appell an unser Herz, an unser Denken, an unser Fühlen, Wünschen, Wollen. Ein ständiger Appell, dass wir auf Kurs bleiben und wie der Petrusbrief so wunderbar sagt oder der Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind unterwegs. Die zukünftige suchen wir. Dasselbe Wort, das auch hier steht. Suchet das, was droben ist. Ihr Lieben, oben, das ist die Ewigkeit. Das ist die Herrlichkeit. Das ist die Vollendung aller Dinge. Das ist unvorstellbare himmlische Kultur. Das ist eine Kreativität, die können wir uns noch gar nicht vorstellen. Oben, das heißt, wir wissen gar nicht, ob wir fahren oder laufen oder beamen. Wir schweben. Wir sind in einer völlig anderen Dimension. Wir sind nicht mehr den Naturgesetzen dieser Erde unterworfen. Was für eine Welt, die auf uns wartet und in die wir hineingehen, sobald wir die Augen schließen oder der Herr kommt. So seid nun, die ihr mit Christus auferstanden seid, Suchende nach droben, Suchende nach droben, die immer wieder das Oben in den Fokus, in den Blick bekommen, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Das ist abstrakt, ich habe es eben ein wenig konkretisiert, das bedeutet alles. Alle unsere menschliche Sehnsucht ist eigentlich eingestellt auf diesen Punkt. Da, wo Christus ist, da ist das Leben, das unvergängliche Leben. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Leid und kein Geschrei mehr geben. Es wird keinen Hunger und keinen Durst mehr geben. Wir leben in der göttlichen Fülle, die wir uns hier kaum vorstellen können. Warum haben wir an diesem Punkt eine besondere Not, gerade auch der postmoderne Mensch? Warum haben wir hier eine große Problematik, dass wir den Umschwung unseres Herzens auf die Ebene der Ewigkeit so wenig schaffen, dass es uns so wenig gelingt? Und wenn man die Literatur, die geistliche Literatur kennt, es gibt immer mehr Menschen, auch in den Vereinigten Staaten, nicht was da läuft, hat auch Gründe, dass immer mehr dem Himmlischen, dem Ewigen, dem Göttlichen absagen und sich völlig in der Welt und in dieser Zeit verlieren. Woher kommt das? Ihr Lieben, es gibt auch einen geistesgeschichtlichen Grund dafür. Wir leben, unsere Generation oder Generationen, wir leben in einer sogenannten aufgeklärten Zeit, die sozusagen vor 250 Jahren begonnen hat, eigentlich schon in der Renaissance, dann durch die Aufklärung, durch die Reformation und dann speziell in der Aufklärung sozusagen explodiert ist. Nämlich, es gibt nur diese Erde. Es gibt nur das, was ich sehe, fühle, höre, also mit meinen Sinnen ergreifen kann. Der Glaube ist nur noch eine fromme Idee, aber keine Realität. Der Himmel ist gewissermaßen eine Einbildung von irgendwelchen religiösen Impulsen, aber keine Wirklichkeit, die man nachprüfen kann. Deswegen ist der Verstand sozusagen der Messstab, der die Realität erkennt, die wirklich existiert, und alles, was darüber hinausgeht, ist mehr oder weniger Einbildung. Und die Evolutionstheorie hat das bestärkt. Sie hat den Fokus der Menschen absolut auf einen Entwicklungsvorgang dieser Erde aus kleinsten Bestandteilen bis hin zum menschlichen Gehirn gemeint, rekonstruieren zu können. Und daran glauben heute aber Millionen Menschen. Das heißt, wir sind total fokussiert auf ein materialistisches Denken. Für uns, ob wir das jetzt gelernt haben oder nicht, wir sind davon geprägt. Wir sind so geprägt von einem praktischen Materialismus, dass wir uns darüber gar keine Rechenschaft ablegen, warum ich für die himmlischen Dinge, für die himmlische Welt kaum eine Sensibilität spüre. Das ist das große Problem der westlichen Welt. Und Amerika geht unter, ist gerade dabei, unterzugehen, wenn ich das mal in Anführungsstrichen so sagen darf. Nämlich, es bricht eine geistliche Welt zusammen, die nicht mehr in der Lage ist, auch die Spannung der unterschiedlichen Völker vor Ort zu tragen und zu akzeptieren. Die Extreme werden größer, die Distanzen werden größer, der Hass wird größer. Wir verlieren den Boden der Liebe, wenn wir die Ewigkeit aus dem Fokus verlieren. Und darum im zweiten Vers noch einmal eine Verstärkung. Da steht, trachtet nach dem, was drum ist. Das ist eine Verstärkung, das ist mehr als suchen. Man könnte es so übersetzen, mit allen Sinnen, mit allem, worüber du verfügst, als von Gott geschaffener Mensch, richte alle deine Sinne auf die ewige Welt. Denn sie ist es, die dich trägt in dieser Zeit. Sie ist es, die dir das Format gibt, Profil zu entwickeln, Nein zu sagen, wo alle Ja sagen, dennoch zu sagen, wo alle meinen, das geht nicht. Erst von oben her, von den Dingen der Ewigkeit her, haben wir das Profil, die innere Kraft und die Stärke und die Freude und die Gewissheit, dass Gott mit uns ist, dass diese Welt vergeht, aber sein Wort bleibt. Trachtet nach dem, was droben ist. Also eine Verstärkung der Hingabe an das Ewige. Und dann wird das noch einmal negativ wiederholt. Und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das könnte uns heute vielleicht vom Stuhl reißen oder hauen. Wir sollen uns nicht beschäftigen, ständig beschäftigen mit Dingen, die auf dieser Erde abgehen und die mich interessieren und die uns fesseln. Wir sollen uns nicht damit beschäftigen. Da könnte ich wieder fragen, und das habe ich mich auch gefragt, nicht total weltfremd? Wie kann man denn mit so einem Satz auf dieser Erde leben, ihr lieben Geschwister? Wir werden gleich sehen, was hier genauer gemeint ist. Aber ich will das noch einmal betonen. Also es geht ja tatsächlich um den Magnetismus der Erde, um den geistlichen oder um den geistigen Magnetismus, der alle Menschen in den Bann schlägt. Und wenn wir nicht aufpassen, uns genauso in den Bann schlägt. Ich habe vor kurzem gelesen, dass christliche Männer, auch Pastoren, in einem hohen Prozentsatz pornosüchtig sind. Das ist eine Konsequenz daraus. Wenn der Himmel mich nicht mehr zieht, dann reißt mich die Erde mit. Der Strom dieser Welt, der reißt uns alle mit, wenn wir nicht an Christus und an der himmlischen Welt orientiert bleiben. Deswegen sagt hier Paulus auch, denn ihr seid gestorben. Gestorben nicht im physischen Sinn, ihr seid gestorben den Anliegen bzw. den Strömungen, den Reizen dieser Welt, seid ihr gestorben. Das ist nicht mehr euer Leben, das ist nicht mehr euer Denken, eure Welt, die euch erfüllt, die euch eher frustriert. Und jeder, der sich mitreißen lässt, weiß, was weltlicher Frust ist. Wenn ich dann Grenzen überschreite, rote Linien überschreite, wie es mich anschließend fertig macht, dass ich mich damit überhaupt beschäftigt habe und ich nicht auf dem Kurs der Ewigkeit geblieben bin. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Gott. Das ist der Punkt. Wir erwarten ja noch eine Sonderoffenbarung, nämlich eine Sichtbarwerdung des geistlichen Lebens, die auch unseren Körper mit einbezieht, dass wir nach Leib, Seele und Geist eine völlig neue Gestalt, ein neues Wesen sind. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir sind also auch in Gott geschützt. Wir sind sozusagen Erben. Es steht alles auf dem ewigen Konto, was uns erwartet. Es ist alles bereit. Von Jesus wird, oder Jesus selbst sagt sogar, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Da, wo wir sein werden, angepasst an das jeweilige Leben, das wir gelebt haben hier auf Erden mit dem Herrn. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich das getan habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, wo ich bin. Das ist unsere Welt. Und dann betet er in Johannes 17 sogar, Vater, ich habe nur einen Wunsch, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Die werden staunen. Es gibt ein Lied, da kommt vor, der Satz vor, das gibt ein Köpfeverdrehen. Wir werden nur noch staunen über dem, was deutlich wird, sichtbar wird, offenbar wird. Wer wir sein werden und wer der andere ist, wer meine Frau ist, wer dein Mann ist, wir werden sehen. Das wird uns alle entzücken. wenn wir das sehen. Aber hier auf dieser Erde sind wir den Anziehungskräften der Welt gestorben, auch wenn wir sie noch fühlen, auch wenn sie noch zerren, auch wenn sie uns noch versuchen, auch wenn sie uns noch hier und da verführen wollen. Wir haben aber eine Gegenkraft. Wir haben den Magnet des Himmels. Wir haben unsere Erlösung in Christus. Dort, wo unser Leben verborgen ist, das eines Tages offenbar wird, wie es hier steht. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, da werdet auch ihr im Licht stehen. So könnte man das übersetzen. Mit ihm in Herrlichkeit. Was für eine Zukunft. Auch für alle, die unter uns krank sind oder behindert oder enttäuscht am Leben oder in irgendeiner Form kaputt oder verzweifelt. Ihr Lieben, es wartet auf uns eine so großartige Welt, dass wir uns das nicht vorstellen können. Selbst die schönste Situation auf Erden, selbst der beste, optimalste Sexualakt kann nicht der Vergleich sein für das, was auf uns zukommt. Und dann spricht hier Paulus auch von einer Bedingung, wie wir auf diesem Kurs nach oben bleiben und nicht den Verhängnissen da unten verfallen. Er sagt, es gibt eine Bedingung. Und hier merken wir, was er eigentlich mit unten meint. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Man könnte sagen, übertreibt er nicht an dieser Stelle? Sind wir denn alle so außer Kurs geraten? Nein, bestimmt nicht. Aber in uns allen steckt das Potenzial. Wir alle, ihr Lieben, sind total verführbar, auch als Christen. Ich selber habe das auf einer Strecke von 10 Jahren besonders erlebt, wie ich so über Jahre ein Grenzgänger wurde, ein geistlicher Grenzgänger, sogar als Pastor. Ich war immer sozusagen an der Stelle, wo die rote Linie verläuft. An der Stelle war ich. Und ich fragte mich immer wieder, kann man nicht doch auf die andere Seite auch mal einiges mitnehmen? Was damals so in den 60er Jahren aktuell war, da gab es ja eine moralische Revolution, vieles wurde offen und frei. Es gab Peepshows und es gab Sexkinos und das alles gab es dann in den 60er, 70er Jahren. Und das hat meine Generation wahnsinnig gerissen. Wir sind ja unter ganz anderen Bedingungen geprägt worden. Und ich habe damals gemerkt, wenn Gottes Gnade mich nicht zieht, und wenn er, der Herr, der mich gerettet hat, nicht der Magnet in meinem Herzen ist, der mich zum Himmlischen hinzieht, bin ich verloren. Ich bin zu allem fähig, was hier steht. Ich kann unzüchtig, unrein, schändliche Leidenschaft haben, böse Begierde. Ich kann habsüchtig werden. Und das ist bei jedem von uns so. Das ist das Potenzial des unerlösten Menschen. Und dieses Potenzial kann uns sozusagen zurückerobern. Wenn die Spannungsverhältnisse sich verschieben, dann kann der Magnetismus der Erde stärker werden als der des Himmels. Und ich bin dann wieder auf der anderen Seite. Und Paulus sagt deutlich, wer im Irdischen bleibt, wer in diesem Süchtigen, in diesem Bösartigen, wer in diesem Feld des Todes bleibt, den trifft der Zorn Gottes. Er ist unrettbar verloren. Das müssen wir hinzufügen. Wir sind unrettbar verloren, wenn wir im irdischen Horizont, im weltlichen Horizont, im süchtigen Horizont, im begehrlichen Horizont, im habsüchtigen Horizont, wie hier steht, im Sinne des Götzendienstes, der Auslieferung an diese Mächte und Kräfte bleiben. Wir sind rettungslos verloren. Aber wir sind es nicht. Denn der Herr hat uns erlöst. Der Herr hat uns befreit. Wir sind seine Nachfolger. Darum brauchen wir heute aufgrund dieses Wortes, so hoffe ich und bete darum, wir brauchen alle miteinander, gerade in diesen Zeiten, gerade in der medialen Zeit heute, eine Kurskorrektur zum Himmel hin. Eine starke, eine scharfe Kurskorrektur. Ich will mich auf den Himmel hin orientieren und will mich nicht von dieser Welt und ihrem Geist, ihrem Zeitgeist betören und abbringen und ablenken lassen von dem, was Gott mir geschenkt hat. O Herr, ich bitte dich für mich und für uns alle, dass wir in diesem geistlichen Raum der himmlischen Welt uns immer wieder neu orientieren. Ich bitte dich darum, Herr, dass wir ja so verbunden werden mit dir, dass uns nichts, aber auch wirklich nichts scheiden kann, trennen kann von deiner Liebe. Ich bitte dich, Herr, dass dein Heiliger Geist uns alle neu erobert heute Morgen, aufgrund dieses Wortes neu in Beschlag nimmt und die Freude an dir wieder durchbricht und wir nicht in dieser Halbherzigkeit ein bisschen Erde, ein bisschen Himmel stecken bleiben. Herr, schenke uns eine himmlische Leidenschaft, eine Leidenschaft für dein Reich, für dein Wort und für die Nachfolge. Es ist das Beste, was uns geschenkt wurde, Herr, und wir wollen es nicht verlieren. Darum bitte ich dich auch für die Gemeinde hier um deine Bewahrung und darum, dass wir neu in Flammen stehen für dich. Danke, Herr. Amen. Gottes Segen euch.